Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchtenlehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer mit dabei ist Maike. Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder da. Es geht direkt weiter. Ich glaube, wir haben letztes Mal angekündigt, dass jetzt eine Folge kommt, die ich recherchiert habe.
Ja.
Da hat sich noch was dazwischen geschoben.
Ja, ich habe mich wieder vorgedrängelt.
Das macht aber auch Sinn so. Also ich glaube, so rum ist besser als andersrum. Und genau, ich würde sagen, wir müssen da gar nicht viel vorgeplänkeln. Es gibt nicht viel Neues. Wir machen ja jetzt wieder wöchentlich Folgen.
Ja, wir sind wieder fleißig.
Da passiert ja dann nicht so viel zwischendurch. deshalb würde ich sagen, starten wir einfach sofort. Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
Ja, wir hatten letzte Woche die großartigen Geschichten von Kunst und Puppen und von Oskar Kokoschka.
Ja.
Und heute haben wir quasi die Fortführung davon. Heute geht es um Künstlerpuppen und dass die echt unheimlich sein können. Und da gucken wir uns jetzt einmal ein bisschen um, ne?
Okay, also ich weiß von mindestens einem Künstler, dessen Puppen so unheimlich sind, dass selbst... Na, da kommen wir nächste Woche dazu.
Ja.
Okay, es gibt wieder eine PDF. Also wir sind zurzeit, vielleicht machen wir das einfach dauerhaft. Mal
gucken. Du lieber Gott, nein, bitte nicht. Das ist wirklich, uff.
Ich guck mal, für nächste Woche mache ich dann eine.
Oh Gott, ja, das möchte ich sehen. Bitte, unbedingt sogar.
Wir machen dann, Maike weiß schon, worum es gehen wird.
Ja, ich bin absolut dafür, dass du dafür die PDF machst.
Ab wann müssen wir eigentlich aufpassen, ob diese PDFs ab 18 sind?
Ja,
oder
genau,
so?
Deshalb finde ich das so toll. Mach ruhig eine PDF.
Ich krieg meine, glaube ich, zensiert hin. Aber ist deine zensiert? Gibt es da was, wo wir jetzt aufpassen müssen?
Ich habe die schlimmen Bilder nicht geholt.
Schade. Okay.
Das muss ich jetzt fairerweise sagen. Das erwähne ich an entsprechender Stelle dann.
Gut, also wir machen jetzt auf jeden Fall, wir legen einfach mal los.
Genau, du kannst einfach von der ersten Folie eins weitergehen.
Genau, die erste, okay. Ich gucke mir das mal gerade ein bisschen genauer
an. Ja, guck. Ich weiß ja, was drauf ist.
Weil, ja, also für alle, die PDF nicht benutzen, ihr macht Maike eine Menge Arbeit, deshalb guckt er jetzt rein.
Ja, okay.
Aber nee, tatsächlich für alle, die sie nicht benutzen, versuche ich mal hier zu beschreiben, was ich sehe. Und ich muss sagen, für alle, die den Film Eraserhead kennen, ich glaube, da gibt es irgendwie eine Verbindung. Aber wir sind hier auf jeden Fall bei den Horrorkünstlerpuppen.
Genau.
Und ist Shine Erin die Künstlerin?
Richtig, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Künstlerin oder ein Künstler ist, muss ich jetzt fairerweise sagen.
Ich bin mir nicht sicher, egal, auf jeden Fall.
Ja, es ist die Künstlerperson.
Genau. Und die Puppen sind auf jeden Fall, okay, du hast ja schon dazu geschrieben, Horror-Künstlerpuppen.
Ja.
Also hier sind wir jetzt im Bereich, da wollte jemand unheimlich sein mit
Absolut.
Seinen Puppen. Weil bis jetzt war es ja eigentlich größtenteils eher unfreiwilliger Horror, ne?
Unterhaltsamerweise ja. Also bei Kokoschka hatte man irgendwie so eher dieses, okay, das Unheimliche ist
Kokoschka
zum einen,
selbst.
Ja, also zum einen, wie die Puppe aussieht, fairerweise, aber zum anderen wirklich einfach das ganze Gehabe, was er drumherum veranstaltet, was einen befremdet und was auf Fotos auch sehr unangenehm dann rüberkommt. Oder auf seinen eigenen Bildern. Bei De Chirico hatten wir zwar irgendwie eine unheimliche Note drin, aber die war eher aus einer anderen Ecke begründet. Und hier ist wirklich, ich möchte Puppen machen, die gruselig aussehen.
Genau,
das
die
ist Chirico, mein Ziel.
Der wollte etwas darstellen und dem ging es nicht darum, dass die Puppen unheimlich sind.
Genau.
Das war ein Byproduct, könnte man
Richtig,
sagen.
Richtig, ja.
Genau, also auf dem Bild, was sehen wir hier? Es sind drei Puppen. Die erste, ich fange mal mit der rechts an, die ist am einfachsten zu erklären.
Ja.
Das ist quasi der Baby Hellraiser. Also der Baby Pinhead so. Es ist eine kleine Puppe mit Nase und Mund und dicken Babybacken, aber dann quasi Augenhöhlen, aber ohne Augen drin. Also einfach so leer, so ungefüllt. Und halt ganz viel Nägeln im Kopf, ne?
Ja.
Und gut, da hängen. Ach, die Augen hängen um den Hals. Ich sehe es gerade.
Alles dabei hat er.
Alles dabei, ja. Hat auch noch ein paar extra Arme und die Beine sind auch ein klein bisschen entstellt. Dann haben wir daneben eine, vom Outfit her würde ich fast sagen, so in die Annabelle-Richtung nachempfunden.
Ja,
so
traditionelles Puppenkleidchen schon fast.
Stimmt, eigentlich ja. Nur halt so ein bisschen halt eher düster.
Oder
ne?
T-Shirt-Kleidchen könnte man sagen, ne? So ein dunkles, gerades Kleid einfach.
Genau, noch
nicht
richtig
viel.
Schön mit diesen Fransen,
genau.
Mit diesen so dekorativen Elementen. Aber halt mit einem Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, wie man so schön sagt.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das Gesicht erinnert mich an so ein Picasso-Gemälde, nur es ist dreidimensional.
Das erklärt sehr gut. Ja, ein dreidimensionales Picasso. Also die Nase ist halt so rechts zur Seite weg. Ja. Und die beiden Augen sind daneben. Und es sieht auch so aus, als wäre da noch ein Auge neben der Nase. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und was auch was ausmacht, ist, dass der Mund irgendwie ein bisschen entstellt, bisschen verzerrt aussieht, ein bisschen zu groß. Und jetzt sehe ich auch die Hände sind, oh, und die Füße, oh, okay. Die Hände und Füße sind leicht entstellt. Genau, und dann die letzte Figur, wie beschreibt man die? Da gibt es auch, also es sind alles so Sachen, die man eigentlich schon kennt aus der Popkultur irgendwie. Also die Puppe ganz links ist sehr lang und dürr, hat auch wirklich sehr dünne Arme. Und was das Besondere, also das, was am meisten auffällt, ist, sind natürlich die, gut, kommt drauf an, wo man zuerst hinguckt, aber die drei Gesichter, es ist dieses nicht drei Köpfe, sondern dieses, wo ein Kopf, wo drei Gesichter so nebeneinander sitzen. Genau. Eins nach rechts so leicht, eins nach leicht links und eins in der Mitte.
Ja, als würden sie auseinander raussprießen.
Ja, also. Genau. Hat man auch schon mal gesehen. Und natürlich drei Brüste. Und dann in, sind das Schlangen?
Also ich habe es als Schlangen identifiziert, aber es könnten auch Ranken sein. Ich sehe es jetzt auch, als ich drauf geschaut hatte, war ich instinktiv davon überzeugt, okay, das sind Schlangen und das ist irgendwie so eine Mischung aus indische Gottheit, auch von dem, wie die Köpfe halt auseinandersprießen und sowas und irgendwie dieses typische, das dunkle Idol oder die dunkle Ikone, so von der Art auch, wie die Figur da steht. Da könntest du dir vorstellen, okay, die soll vielleicht eigentlich in den Tempel gestellt werden. Und ja, auch von der Farbigkeit, die ist ja auch, die anderen Puppen sind wenigstens so ein bisschen bunt noch, aber die ist auch so einfarbig gräulich.
Stimmt, so sehr grau, ja. Und dann meine Frage, also das sind jetzt keine Zeichnungen, sondern tatsächlich gebaute Puppen.
Das sind richtig gebaute Puppen.
Übrigens, man sieht auch unten, es ist von 2011.
Ja,
also oder da wurden die Bilder gemacht.
Genau, da hat er das hochgeladen auf seine Website damals. Also ich sage jetzt er, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht auch sie, die Künstlerperson. Ich sage sie, aber ich meine eine Künstlerperson. Man sollte dazu sagen, die Puppen gibt es inzwischen auch nicht mehr zu kaufen. Also früher gab es auch mal einen passenden Etsy-Shop dazu. Den habe ich natürlich sofort suchen wollen, aber der war schon down. Shane
ist übrigens ein junger Name.
Ah, okay, dann ist es doch ein R, alles klar. Aber
der Shop war zwischendurch schon down, ganz kurz eingeworfen. Weißt du, gab es die einmalig zu kaufen oder war das eine Massenanfertigung?
Genau, nein, das sind tatsächlich, das sind im Normalfall alles Einzelwerke, weil diese Künstlerpuppen auch wirklich von ihm komplett selbst gestaltet wurden. Also der hat die eigentlich einmal gemacht und dann online gestellt zum Kauf. Und er hat von sich selbst auch gesagt, dass er sich für Mythologie und Populärkultur eben besonders das Horrorgenre interessiert. Am besten sind die beiden miteinander verschränkt. Und er nimmt dann für seine Puppen, die er macht, einerseits die Einflüsse aus diesen Bereichen, andererseits aber auch traditionelle Puppenformen. Also dieser Vergleich mit dem Pinhead zum Beispiel ist absolut zutreffend. Aber von der Form her, die diese Puppe hat, sieht sie halt aus wie ein Kisi. Also wie diese Nagelfetische.
Stimmt, das wollte ich noch ansprechen. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Nagelfetische, falls ihr euch nicht erinnert, ist ein paar Folgen her.
Ja, und was seine Puppen angeht, ist halt wirklich, das hier sind nicht, ich habe jetzt wirklich einfach nur aufs Geratewohl drei Bilder rausgenommen. Es gibt einen ganzen Haufen Bilder mehr und die sehen alle äußerst, äußerst interessant aus. Man sieht wirklich auch, okay, anscheinend hat er sich hier für die und die Puppenform interessiert, weil in die Richtung tendiert ist. Oder man kann gucken, so sehe ich den Horrorfilm meiner Wahl, weil das sieht man den Puppen auch immer sehr deutlich an. Und von ihm ist auch bekannt, so er hat nicht nur Puppen gemacht, aber für die Puppen ist er halt am bekanntesten. Und er wollte auch nie, dass diese Künstler, also seine Künstlerpuppen sind auch nicht als Spielsachen gedacht. Also überhaupt nicht. Er sieht auch Puppen im Allgemeinen nicht als ein beruhigendes Spielzeug an. Er sagt eigentlich in erster Linie, Puppen können so viele Dinge auf einmal sein, dass er das nicht runtermünzen will. Auf eine Puppe ist immer für ein Kind zum Spielen gedacht. Und er findet sie halt jetzt wie hier beispielsweise, ne, furchterregend oder verstörend, aber auch manchmal einfach so eine Herausforderung kann sein, überhaupt zu definieren, wo ist denn noch eine Grenze? Ab wann ist es noch eine Puppe? Ab wann ist es irgendwie vielleicht was anderes? Wir hatten das bei Kokoschka mit dieser Stoffpuppe, die irgendwie vom Konzept her mehr wie ein Kuscheltier gekreuzt mit einer Sexpuppe klingt. Oder so, ja, was ist das jetzt? Genau.
Und ich meine, die Diskussion mit, ist es ein Kuscheltier oder eine Puppe, hatten wir auch schon. Also,
ja.
Ja, das ist immer spannend. Und hier jetzt zum Beispiel die Puppe ganz links, ne, die geht ja eigentlich schon fast in die Richtung Manneke von der Statur und so wie es aussieht, Größe.
Man könnte sich gerade, wenn man das überlegt, Künstler machen ja auch Skulpturen einfach.
Mhm.
Also die Frage, die sich ein Künstler, der mit Puppen arbeitet, eigentlich immer irgendwann stellen muss, ist, mache ich jetzt eine Puppe oder mache ich eigentlich schon eine Skulptur? Weil ich finde auch, das ganz rechts, ja okay, das ist ein Nagelfetisch, das ist so ein bisschen noch in diesem Puppenrahmen vielleicht drin, das in der Mitte würde ich sagen, ja, Puppe. Aber bei dem links, so instinktiv hätte ich jetzt gesagt, so eine Statuette oder sowas.
Ja.
Weil auch dadurch, dass er ja sagt, Puppen sind für ihn nicht in erster Linie Spielsachen, ist aber der essentielle Part einer Puppe ist ja, dass mit ihr gespielt wird oder dass sie bewegt wird in irgendeiner Art und Weise. Und dann ist es halt schon interessant, wenn er da verschiedene Ansätze hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ich meine, wenn ich die Puppe von ihm kaufe, kann ich vermutlich daheim damit spielen, wie ich lustig bin. Aber
da darfst du damit sowieso machen, was du willst.
Ja.
Er wird es vielleicht nicht gut finden, aber er kann es dir nicht mehr verbieten.
Und man sollte auch dazu sagen, bei ihm stand, also ich war auf seiner Website, die leider inzwischen auch kaum mehr Bilder hat. Sie hat oben so einen Bilderstreifen, aber das war es leider dann. Und da stand aber noch so ein altes Artist-Statement von ihm drauf, wo er auch meinte, so ja, also er malt auch, er macht nicht nur Puppen, er malt auch, aber seine Mission, seine künstlerische Mission ist eben die Puppe an ein, zum einen an ein größeres Publikum zu vermitteln und zum anderen sie wirklich als eine Kunstform zu etablieren.
Mhm.
Also, weil er der Meinung war, eben Kunst machen, indem man Puppen macht, ist ein Werkfach, das einfach nicht genug wertgeschätzt wird.
Und das stimmt ja auch auf eine Art. Also wenn man so guckt, jetzt so die klassischen Puppen, also jetzt auch so diese Puppenbauer jetzt zum Beispiel bei so Figurentheater, da wird ganz oft das Spiel und also die Puppen werden als solche gewürdigt und man sagt, die sieht schon geil aus, aber man sagt jetzt nicht, der ist ein Künstler, was der mit der Puppe gemacht hat, sondern man sagt halt mehr, das ist ein Handwerk.
Genau, das ist sehr häufig dieses, wenn jemand Puppen herstellt, dann wird normalerweise immer geschaut, ob die ihren pragmatischen Zweck erfüllen. So sehr kann man die im Puppentheater spielen und sowas. Aber jetzt wirklich, wie das bei ihm ist, dass er sagt, ich mache Puppenkunst eigentlich.
Ja.
So, das war, das, also er hat gesagt, das ist was Neues. Dann habe ich gedacht so, ich weiß jetzt lustigerweise so aus dem Hintergrund, nee, ich meine mich zu erinnern, dass es einige Künstler gab, die das gemacht haben. Da muss ich mal nachschauen. Und tatsächlich ja, also es gibt eine Art, kannst du schon eins weitermachen schon? Es gibt eine Unterart, die nennt sich Künstlerpuppe. Und was spezifisch gemeint ist, ist eigentlich, also vielleicht habe ich es auch im Puppenerklär-Stream ganz am Anfang mal gesagt, aber Künstlerpuppe, das einzig Wichtige, um eine Künstlerpuppe zu sein, ist, dass sich ein Künstler gemacht haben muss. Das ist der einzige Anspruch. Du kannst eine Gliederpuppe sein, du kannst eine Porzellanpuppe sein, du kannst aus Holz oder aus Stoff oder aus sonst was gemacht werden. Solange ein Künstler daran beteiligt war, der muss dich auch nicht komplett gemacht haben. Es reicht, wenn der Künstler irgendwie das Design für die Puppe liefert.
Die
das
Konzeption
heißt,
quasi.
Richtig.
Und dann jemandem gesagt hat, der Schreinern kann, hier, bau das mal.
Genau. Und deshalb, Künstlerpuppen haben, das ist die eine große Sache, die Künstlerpuppen miteinander verbindet. Weil materialmäßig und auch der Anteil des Künstlers selbst, das ist je nachdem, was es ist, wer der Künstler ist und so, ist das unterschiedlich. Theoretisch könnte man also diese Alma-Puppe durchaus als Kokoschkas Künstlerpuppe aufführen, weil er das Design in dem Sinne geliefert hat. so merkwürdig das auch immer noch ist.
Ja.
Aber ja, und wichtig für Künstlerpuppen ist eben, normalerweise werden sie aber auch nicht maschinell gefertigt. Normalerweise sind es entweder Unikate oder sie haben eine sehr, sehr geringe Auflage.
Mhm.
Was ja aber auch für den Künstler Sinn macht, weil wenn du kommerziell Künstlerpuppen herstellen wolltest, wärst du halt eine Puppenmacherin oder halt irgendwie eine Besitzer von einer Fabrik oder so.
Theoretisch war die erste Barbie auch eine Künstlerpuppe.
Ja.
Wobei, dann ist die Frage, ob die Schöpferin Künstlerin als sich als Künstlerin gesehen oder sonst was. Da ist natürlich auch die Frage, was ist ein Künstler?
Ja.
Ist jeder, der sagt, ich bin ein Künstler, weil ich diese Puppe gebaut habe, ein Künstler?
Vor allen Dingen, ab wann wird das auch so angenommen? Also du kannst von dir sagen, ich bin Künstler und kannst Puppen machen und die nächsten 50 Jahre nach deinem Tod noch sagen die Leute, nee, der hatte ja gar nichts drauf, was will der denn? Aber nachdem diese 50 Jahre vergangen sind, kommt plötzlich die Entdeckung von Joshs Genietum und dann wollen sie alle deine Künstlerpuppen, weil jetzt bist du Künstler, also das kann halt, ne?
Ja.
Das steckt man dann auch nicht so drin.
Das stimmt, sowas sehen wir denn jetzt hier.
Genau. Ich habe als Beispiel für solche Künstlerpuppen die Marina Bychkova, sagt man das, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht.
Bestimmt.
Vielleicht auch Bychkova. Die junge Dame ist eben bekannt dafür, dass sie One-of-a-Kind Künstlerpuppen macht.
Mhm.
Und ihre spezifischen Puppen gehen zwischen $5,000 and $45,000 über den Ladentisch.
Wow.
Also sie macht Keramikpuppen und sie macht vor allen Dingen Ball-Joint-Keramikpuppen, die auch sehr, das ist ganz interessant, wenn man auf, also diese Enchanted Dolls, die sie macht, die vertreibt sie eben auch über eine Website, wo man sich das anschauen kann. Und wie man ja rechts hier auf dem Bild sieht, da posiert ja so eine Puppe von ihr.
Ja.
Also sie macht wirklich Fotoshoots für diese Puppen. Die Puppen haben dann auch Namen und die Puppen gibt es in nackt, die gibt es in angezogen. Das ist alles so...
Ich muss mir so verkneifen, über die nächste Folge zu reden, weil da sind sehr viele Parallelen.
Ja. Also es ist teilweise wirklich auch faszinierend, wie en Detail diese Fotoshoots gemacht werden, wie kleinteilig die Klamotten von diesen Puppen gestaltet werden. Also ich kann durchaus verstehen, dass da ein gewisses Geld reingeht und ja. Bei ihr ist es jetzt zum Beispiel so, sie macht tatsächlich alles selbst. Sie scheint für die Puppenkörper tatsächlich auch verantwortlich zu sein, die sie da aus Keramik macht. Und bei ihr ist es auch so, dass sie im Artist Statement auf ihrer Website sagt, das möchte sie auch gar nicht anders haben. Also sie hat wohl festgestellt, dass bei Puppen kommt ja vieles zusammen. Du musst malen können, du musst das plastische Arbeiten drauf haben, du musst nähen können, wenn die Kleider haben sollen. Für sie ist das halt gerade das Faszinierende daran, dass sie sich da in allem so ein bisschen ausleben kann. Andere Leute würden vermutlich irgendwie dran an mindestens einer dieser Herausforderungen scheitern und dann sagen, ja. Nee, komm, gebe ich an jemand anders ab. Und
was mich hier total überrascht, ist dieses detaillierte Gesicht. Vor allem,
ja. Wenn
ich jetzt richtig verstehe, sind die Puppen alle so in der Größe von dem linken Bild.
Ja, würde
also
ich sagen.
Also für alle unsere Zuhörer so Unterarm groß.
Ja.
So, ne, so.
Ich würde schätzen so 30 Zentimeter
ja,
vielleicht.
Ne? Genau.
Vielleicht auch ein bisschen drüber, 30 bis 50 maximal.
Ja, man weiß ja nicht, wie groß sie jetzt ist.
Ja,
deshalb.
Ja,
aber
deshalb.
Genau. Irgendwas in dem Dreh und also das Gesicht ist kleiner als eine Hand.
Mhm.
Und da so detailliert, wie man es hier sehen kann, drauf zu malen und auch ja. Zu formen. Weil also es sieht ein bisschen aufgemalt aus, aber ich glaube...
Ja, die Augen ja. Sind halt schon... Ich glaube, du kannst auch, ich weiß nicht, ob sie das macht, fairerweise jetzt, aber du bekommst ja normalerweise auch Molds, also so diese, mir fehlt gerade das deutsche Wort leider dafür, Gießformen.
Ja.
Du bekommst Gießformen und ich nehme mal an, dass es einfacher ist, wenn man eine Gießform hat und die nur so ein bisschen noch beritzen muss und das dann reingießt, damit du ein sehr feines Gesicht bekommst, weil ich glaube, wenn du wirklich dich mit Ton hinsetzen wolltest und wolltest jeden Puppenkopf einzeln so mit Ton formen, würdest du keinen Spaß mit haben.
Ja. Und aber auch, wenn man jetzt guckt, dass die auch noch einen Ohrring anhat.
Ja, das ist, ich hatte, glaube ich, ganz zu Beginn mal in der Puppenfolge erwähnt, dass ich mir früher ganz gerne eigentlich diese Puppenmodder auf YouTube angeschaut habe.
Mhm.
Und das ist schon bizarr, wie kleinteilig die arbeiten müssen. Also, dass du jedes Haar einzeln in den Kopf stecken musst. Dass du, was heißt jedes Haar, jede Strähne einzeln in den Kopf stecken musst, dass du wirklich teilweise mit Pinzette arbeitest, weil diese Puppen halt ja echt so klein und,
ja. Und
so delikat zu bewegen sind. Ist kein Job, um den ich sie beneide, fairerweise. Aber die Frau Bychkova ist eben genau wie der Herr Aaron, das sind nicht die einzigen, die mit Puppen arbeiten. Ich glaube, es ist in den Quellen verlinkt. Es gibt das NIADA, National Institute of American Doll Artists.
Okay.
Und das ist zum Beispiel tatsächlich auch eine Galerieseite. Da kann man sich online anschauen, alle Künstler, die aktuell arbeiten, die dort aufgenommen sind und die eben hauptsächlich mit Puppen arbeiten.
Mhm.
Und da sieht man dann auch, okay, da ist alles mit dabei. Da sind die kitschigen Puppen mit dabei, da sind diese sehr romantisierten Puppen mit dabei. Da sind aber auch ganz abstrakte Sachen, wo echt nur irgendwie ein Puppenkopf irgendwo rausguckt. Also diese Sache mit den Künstlerpuppen, so dass der Shine Aaron sagt, wir müssen das irgendwie breiter treten und wir müssen das bekannter machen. So, ja, es ist jetzt nicht jeder Künstler, aber es ist schon eine anerkannte Kunstform. Es ist nicht so, als müsste er gegen irgendwie große Widerstände antreten. Und interessant ist, das ist auch eine historische Nummer. Also das ist jetzt auch nichts, was erst irgendwie jetzt in den frühen 2000ern mal angefangen hätte oder so, sondern Künstlerpuppen gab es auch schon eine ganze Weile länger. Wir können mal zur nächsten Folie springen. Ich glaube, da haben wir sie drauf. Jawohl.
Okay. Ja,
Ja, also...
Ja, ich erzähle noch mal kurz, was wir hier sehen. Also auf dem linken Bild, das ist ein bisschen einfacher zu erklären, ist einfach eine süße Puppe.
Oh.
Halt mit so einem bisschen... sie sehen halt alle irgendwie unheimlich aus. Aber
ja,
grundsätzlich ist es einfach,
auch nichts für.
Einfach eine süße, ich würde sagen, Porzellanpuppe.
Mhm.
Und unten drunter hast du ja auch dazu geschrieben, Albert Marc oder Marquet, 1872 bis 1939. Da hat der wahrscheinlich gelebt.
Da hat er gelebt, genau. Ja. Weil von der Puppe selbst habe ich das Datum nicht gefunden.
Okay, das ist eine klassische Kinderpuppe.
Genau.
Und rechts von der guten Sophie Zeuber-Arp. Haben wir Dada-Künstlerpuppen. Ich nehme an, das hat dann was mit dem Dadaismus zu tun.
Ja.
Der Name sagt mir was, ich könnte dir nicht sagen, was es ist. Aber grundsätzlich sind so, so Blechpuppen, also eigentlich schon so Blechfiguren, die halt ja menschenähnlich sind, aber jetzt nicht direkt eher so, ich würde fast sagen, so robotermäßig.
Ja, also sie sind... Vielleicht bei Marc können wir anfangen, denn der ist schnell erklärt, weil da geht es einfach nur darum, der Albert Marc war ein französischer Bildhauer und zusätzlich auch noch Puppenmacher. Also der hatte die Skulpturseite und die Puppenseite beides in seinem Werk drin. Und er war für seine Kinderskulpturen bekannt, was dann natürlich passend ist, wenn er auch Kinderpuppen macht. Er hat aber tatsächlich auch funktionale Modepuppen hergestellt. Vor allen Dingen, er hat für ein Pariser Modehaus 100 Stück machen lassen in so einer Porzellanmanufaktur und hat dann jede einzelne dieser 100 im Nacken nochmal signiert und durfte die dann eben ausstellen, im Sinne von, er durfte auch die Kleider aussuchen zu einem Zeitpunkt. Die waren eigentlich für das Modehaus, aber als Künstler, er durfte einmal quasi eine Ausstellung mit denen machen und hat die dann entweder als Adlige oder als Bauernvolk angezogen, also so immer abwechselnd, was natürlich dann so ein bisschen aufregend war.
Ja.
Aber so, das ist so dieses... So konnten Künstlerpuppen halt sein, dass du einfach, wenn du ein Bildhauer bist, dann zusätzlich noch nebenher Puppen herstellst und dann auch nicht festgelegt sein musst auf, ach, du bist nur die Person, die die Kinderpuppen macht oder so, sondern wirklich durch die Bank weg, du konntest dann auch durchaus funktional arbeiten. Mhm. Und bei der Sophie Teuber-Arp ist das so ein bisschen was anderes. Bei der ist es so, die hat 1918 für ein Puppentheater quasi, für ein geplantes Stück, was man aufführen wollte zu einer Ausstellung, hat sie Marionetten hergestellt.
Stimmt, ich sehe jetzt gerade die Seile, die sind mir zuerst gar nicht aufgefallen, aber die Schnüre, Fäden, wie auch immer man das nennt.
Genau, also bei Sophie Teuber-Arp handelt es sich in erster Linie um eine Malerin, die hat aber einen ganzen Haufen Kram noch nebenher gemacht. Die war auch Bildhauerin, Architektin und Avantgarde-Tänzerin. Also sie war in allem irgendwie so ein bisschen mit dabei.
Die hätte auch sehr gut in die Veranstaltung neulich gepasst.
Ja, wirklich, da hätte sie sich vielleicht auch ganz wohl gefühlt.
Hat ja zu der Zeit sogar auch gelebt.
Ja, sie war auch Kunsthandwerkerin und daher kommt dann eben, dass sie diese Puppen da auch komplett selber gemacht hat. Und eigentlich ist... eigentlich ist es super untypisch, dass sie überhaupt figürlich arbeitet. Normalerweise, das war so eine von den Abstrakten, die hat ganz konkrete, klare Formen gemalt, so Quadrate, Rechtecke etc. Und auch von den Farben her so ganz klar und eingängig. Und ja, aber hier, ne, diese Puppen, wie du gesagt hast, die sind halt schon menschenähnlich. Die sind abstrahiert, ja, die haben keine Gesichter, die bestehen aus geometrischen Formen.
Man kann es ein bisschen mit den teilweise den Zeichnungen von Tichirico vergleichen.
Ja, tatsächlich, genau. Es ist so oft auf einfache Form heruntergebrochen quasi und dann so zusammengesetzt aus, je nachdem was es ist, wenn es ein Ritter sein soll, eben ganz viel Metall oder schillernde Plättchen dran, damit klar ist, okay, da soll es eine Rüstung sein. Und Sophie war Dadaistin, deshalb Dada-Puppen unten drunter. Die Ausstellung, zu der sie diese Puppen machen sollte, war auch eine Dada-Ausstellung. Und Dadaisten waren, unter vielen anderen Dingen, das war eine Kunstströmung, die sich gründete als Reaktion auf den Weltkrieg. Und sie war entschlossene Gegnerin konventioneller Kunst und Kunstformen. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie die Surrealisten auch auf den Weltkrieg reagiert haben mit: Die Welt ist jetzt eine andere, können wir Kunst wirklich weiterhin so machen, wie wir das vorher gemacht haben? Die Dadaisten waren da nochmal extremer. Die Dadaisten fanden alles, was wirklich, ich sage jetzt mal, was Quatsch ist. Das war zu kunsterhebungsfähig. So würde ich es am einfachsten runterbrechen. Mhm. Also es gibt von dem vom Hugo Ball gibt es das bekannte Karawane-Gedicht, was einfach nur aus Lautmalereien besteht. Wozu er dann einen total albernen Anzug angezogen hat, also sich auf die Bühne gestellt hat und einfach oh, aue, oh, ey, und dann irgendwie die ganze Zeit so dieses Gedicht vorgetragen hat.
Okay, ja.
Also das ist so, das ist Dada-Ästhetik quasi. Aber wichtig ist eben, wir sind antibürgerlich unterwegs, so diese ganzen traditionellen Ideale waren nichts für Dada.
Mhm.
Und wir sind wir haben eine Antikriegshaltung. Das heißt, alles, was in irgendeiner Art und Weise militärisch geprägt ist, das gefiel den Dadaisten grundsätzlich auch nicht.
Mhm. Und aber jetzt hat sie hier ja gerade einen Ritter gebaut.
Genau, sie musste für das Stück hieß König Hirsch, musste sie diese Figuren basteln. Und anscheinend wollte sie mit dem Design dieser Figuren ein Zeichen gegen die kaiserzeitliche Militärkultur setzen. Und ich kann leider, da bin ich jetzt auch nicht bewandert genug in der kaiserzeitlichen Militärkultur. Ich weiß nicht, was der Anstoß war, den diese Puppen erzeugt haben in ihrem Design. Ich habe keine Ahnung, aber das Spiel, also dieses Puppenspiel wurde aufgeführt zu der Aufführung und die Zeitungen haben gar nichts darüber geschrieben. Es wurde sich tot, also wir wissen eigentlich nur, dass aufgeführt wurde, weil wir Berichte von damals haben, aber nicht aus der Zeitung. Sondern dann, weil es dann im Katalog stand und weil man eben die Bilder von den Puppen hatte und so. Aber die Zeitungen haben da gar nichts drüber geschrieben und dann wurde dieses Stück auch einfach vom Spielplan runtergenommen und nicht mehr aufgeführt für 50 Jahre. Also entweder war das ein hundsmiserables Stück oder das war so eine politische Kiste mit, ja, dieses König-Hirsch-Stück war eventuell zu kritisch und dann waren da noch Puppen dabei, die nicht jedem gefallen haben und dann hat man gesagt, so nee, das möchten wir doch nicht nochmal aufführen. Das ist uns alles ein bisschen zu heiß.
Ich meine, wenn es grottenschlecht gewesen wäre, dann wir hätten ja normalerweise die Zeitungen noch eher, also irgendein Kritiker hätte ja dann, also ich weiß nicht, ob es damals auch so war, aber es ist ja immer so, irgendein Kritiker, also es ist ja fast einfacher, was Schlechtes zu kritisieren, als was zu loben. Und dann hat man ja schön mal schnell, erregt auch mehr Aufmerksamkeit. Also zumindest heute ist ja so, dass je negativer man schreiben kann, desto mehr Spaß macht es so ein bisschen.
Absolut. Vor allen Dingen, ich erinnere auch gerne nochmal an die Zeitungen, die nach der Surrealisten-Ausstellung geschrieben haben, das war sowas von gar nicht gruselig, ich hatte gar keine Angst, das war so langweilig.
Ja.
Also ja, okay, also irgendwie mit Kritik hält man ja dann auch nicht so unbedingt zurück, wenn man da die Review dazu schreibt. Also, dass dieses Stück einfach so sang- und klanglos verschwunden ist und wirklich, also die Sophie selbst hat die zweite Aufführung von diesem Stück gar nicht mehr mitbekommen. Die war schon tot, als es nochmal aufgeführt wurde. Daher, das ist halt, okay, was ist da denn passiert? Aber
Aber es gibt noch quasi die das Drehbuch und also wenn es 50 Jahre später, dann.
Ja, also es wurde 1965 wurde es nochmal aufgeführt.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob es das Drehbuch jetzt immer noch zugänglich gibt, aber so prinzipiell würde ich sagen, die Chancen stehen gut.
Es wäre auf jeden Fall interessant, dieses Stück dann zu sehen auch irgendwie.
Ja, also vor allen Dingen, was mich auch interessiert ist, inwiefern das Design der Puppen in diesem Stück vielleicht auch mehr oder weniger Sinn macht. Weil wie du gesagt hast, ne, man sieht ja, dass es definitiv auch um Soldaten oder Ritter um irgendwas geht, weil die haben ja auch Schwerter in Händen. Und wenn das so ein Antikriegsstück ist, interessant, ne? Aber nur so viel dazu, dass Künstlerpuppen eben nicht wie bei der Frau Birkova einfach zum Anschauen sind oder so als hochgepriesenes Objekt, dass man da nicht mehr dran fassen darf, sondern sowas, was wirklich rein funktional eine Marionette für ein Theater ist, ist trotzdem eine Künstlerpuppe, weil von der Künstlerin halt gemacht.
Ja. Okay, gehen wir weiter?
Wir können eins weitergehen, weil jetzt kommen wir zum eigentlichen Helden dieser Folge.
Also ich merke, wenn du ein Bild von einem Künstler und daneben ein Selbstporträt machst, dann ist das immer was Gutes. Ich habe so das Gefühl...
Ich, Ich bin hin und her gerissen, aber ich wollte auch einfach zeigen, dass der Bellmer, also es geht jetzt um Hans Bellmer, sollte ich vielleicht auch klar dazu sagen, dessen Selbstporträts wir hier sehen. Hans Bellmer ist bekannt für seine Puppenarbeiten, aber Hans Bellmer ist, wie ich dann auch beim Recherchieren rausgefunden habe, ein wirklich erstaunlich guter Zeichner und auch ein interessanter Zeichner. Und deshalb habe ich gedacht, so komm, zeigen wir mal die beiden Bilder nebeneinander, weil ich hatte zuerst nur sein gezeichnetes Selbstporträt gesehen und habe gedacht so, ist er das wirklich? Und dann habe ich das Foto von ihm gesehen und habe gedacht, ja doch, da hat er sich gut getroffen. Also.
Okay, also was ich zu Hans Bellmer schon mal weiß, ist, so für alle Zuhörer, die jetzt schon interessiert sind, wer wird jetzt dieser nächste Künstler sein? Wir haben ja hier, das hat ja alles einen roten Faden. Und ja. Also auf einigen Seiten habe ich gelesen, dass Hans Bellmer quasi inspiriert war durch Kokoschka oder zumindest ein ähnliches Vorgehen wie er hatte oder ähnliche Wünsche.
Ja.
Also ich will mal noch gerade anmerken, dass man auf dem Bild oben links schon Nippel sieht.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob wir das zensieren müssen, aber ich glaube nicht.
Zur Not machen wir dann Smiley drüber oder so.
Genau, aber genau, also gehen wir schon auf die nächste? Oder,
ich würde vielleicht ganz kurz noch so quasi, es kommt immer wieder alles zurück zu dieser Surrealisten-Ausstellung. das ist kein Scherz, ich habe selber ein bisschen blöd geguckt, weil als wir da drüber gegangen sind, das haben wir ja gar nicht gesehen, aber Hans Bellmer war anscheinend einer der teilnehmenden Künstler in dieser Ausstellung.
Ah.
Was nachträglich betrachtet auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ich meine, es ging so viel um Puppen in dieser Ausstellung, dass es ein Wunder wäre, wäre er nicht dabei gewesen. Aber hey, zum Punkt, ja, du hast es schon erwähnt, Kokoschka spielt eine Rolle. Also das hier ist jetzt so ein bisschen der Moment, wo alles zusammenfällt. Also wir haben die Surrealisten, wir haben das Interesse an Freud, wir haben Kokoschkas merkwürdigen Fetisch und wenn wir alles in den Mixer stecken, dann springt der Bellmer da raus.
Also auf diese Folge haben wir jetzt schon seit Wochen hingearbeitet.
Ja, absolut geplant und gar nicht etwas, was wir selbst plötzlich rausgefunden haben. Vielleicht so ein bisschen allgemein, wer ist jetzt aber, was oder wer ist Hans Bellmer? Und er lebte von 1902 bis 75, also er ist eigentlich so relativ zeitgenössisch, wenn man so will, und nicht so weit weg in der Vergangenheit.
Und 71 ist ja so, also das Selbstporträt, das du da hingemacht hast, ja 71, relativ gegen Ende.
Ja. Er war viele Dinge auf einmal. Er war Fotograf, Bildhauer, Maler und Autor.
Mhm.
Und die einen sagen, ah ja, ein Vertreter des fantastischen Realismus. Die anderen sagen, nein, nein, das ist ein surrealistischer Fotograf, das ist eindeutig. Ich weiß nicht, er hat sich selbst, glaube ich, nie zu irgendwie was bekannt, aber mit den Surrealisten kam er immer gut hin. Von daher glaube ich nicht, dass er sich an so einer Einordnung groß stören würde. Das Wichtige, bevor man zu irgendwas von seiner Kunst Bezug nimmt, ist Hans Bellmers Leben grob zusammenzufassen, weil dann sehr viele Dinge in seiner Kunst sehr viel mehr Sinn machen.
Oder halt auch noch ein bisschen extra gruselig wirken, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also, Bellmer hatte keine allzu friedliche oder schöne Kindheit. Er hatte eine sehr schwierige Beziehung zu seinem Vater, die eigentlich grundsätzlich laut Bellmer selbst von Furcht und Hass gekennzeichnet war. Der Vater muss wohl so ein typischer Haustyrann gewesen sein, der auch dann die Mutter entsprechend durch die Gegend schubst und zu der auch mies ist. Und die Mutter wiederum war so das genaue Gegenteil. Die Mutter war irgendwie äußerst liebevoll und hat sich immer um alles gekümmert und war auch sehr submissiv und hat sich nicht getraut, gegen den Vater irgendwas zu sagen. Und hier kommt so der erste Punkt, ne? Als ich das, ich recherchiere also zu Bellmer, von dem ich eigentlich nur weiß, ach, der hat die coolen Puppenbilder gemacht, ja, ich erinnere mich. Und dann recherchiere ich und treffe auf dieses kleine YouTube-Video, eine Einführung zu Bellmer, wo so ein freundlicher englischer Journalist war es, glaube ich, steht vor dem Geburtshaus von Bellmer und er ist die einzige Quelle, die ich dafür gefunden habe, aber die erste Info, die ich zu Bellmers Leben bekomme, ist, ja, hier hat er mit seinem Vater und seiner Mutter gewohnt. Den Vater hat er gehasst und gefürchtet. Für die Mutter hatte er incestuöse Gefühle. So, was? Excuse me? Aber das kam danach nie wieder vor und niemand hat in irgendeiner Art und Weise etwas erwähnt. Deshalb habe ich keine Ahnung, wie dieser Journalist da drauf kommt und was der weiß, was ich nicht weiß.
Nach allem, was ich noch über ihn gehört habe, vielleicht hat er da was verwechselt oder durcheinander gebracht oder einfach auf Dinge geschlossen.
Ja, eventuell, weil tatsächlich, was ich effektiv rausgefunden habe, ist einfach nur, dass die Mutter sich immer sehr gekümmert hat. Fertig, also mehr, keine Ahnung. Was ebenfalls oft unter den Tisch fällt, ist, der Mann hat auch einen jüngeren Bruder. Also er war auch nicht komplett allein mit den beiden Eltern im Haus, sondern ne, er war mit dem Bruder hat er auch, wenn der Vater mal wieder zur Tyrannei neigte und da den ganzen Haushalt auf den Kopf gestellt hat, dann ist er mit dem Bruder halt auch weggelaufen und die hatten so einen kleinen geheimen Garten. Und in dem Garten haben sie Spielwaren gehabt und haben auch kleine Andenken und Dekorationen dorthin gebracht und haben sich das quasi schön gemacht dort. Mhm. Und aus diesen beiden grundsätzlichen Dingen sind zwei wichtige Aspekte für alles, was Belmar später in seinem Leben tun wird. Das erste ist, dass er Spielzeug oder Spielwaren in einem Kontext erinnern wird, was immer mit etwas Geheimnisvollem und Verstecktem zu tun hat. Mhm. Etwas, was du halt nicht deinen Eltern oder so sagst. Aber zum Zweiten auch mit einem Gefühl von irgendwie Schutz und Sicherheit auf der einen Seite, aber andererseits so eine bittersüße Beziehung dazu, weil du bist eigentlich ja nur im Garten, um der Gewalt des Vaters zu entgehen. Mhm. Also so, das ist irgendwie so diese sehr merkwürdige Beziehung, die er zu Spielzeug allgemein aufbauen wird.
Verstehe.
Und das Zweite ist, diese Nummer mit dem Vater, das ist ein Mensch, der Daddy-Issues hat. Nicht ganz unbegründet offensichtlich, aber er in bester Freud-Manier, Freude hätte im Englischen würde man sagen, have a field day with this, ne? Also Freud würde da übelst auf ihn abgehen, weil offensichtlich hat er diese Beziehung zu seinem Vater nicht gut verarbeiten können und hat da so ein Trauma mitgetragen, was den Rest seines Lebens andauern wird. Er hatte nicht nur eine große Abneigung gegen seinen Vater, sondern auch gegen jegliche Form der Obrigkeit. Also sei es sein Vater, sei es die Polizei, sei es der Staat, der dir Vorhaltungen macht, oder sei es ein Staatskonzept, was sehr autoritär ist, wie beispielsweise Faschismus. Belmar hat es gehasst, weil es ist alles sehr ähnlich zu seinem Vater und wie der sich benommen hat. Das heißt also, immer wenn er Kunst gemacht hat und wenn er irgendwie so einen Selbstausdruck gemacht hat, dann rangierte das zwischen diesen beiden Punkten, zwischen meine sehr vertrackten Gefühle für Kindheit und Spielzeuge und Nostalgie und auf der anderen Seite meine Feindseligkeit gegen den Vater und alles, was etwas Väterliches, Autoritäres repräsentiert.
Okay.
Das ist ganz, ganz essentiell. Zu ihm als Person, ansonsten, sein Vater hatte sein Leben echt eine ganze Weile arg im Griff. Er hat ihn zuerst dazu gedrängt, in ein Stahlwerk zu gehen. Da war der Junge nicht glücklich. Dann hieß es, dann gehst du jetzt in den Kohlebergbau, wie ein anständiger Mann.
Da ist es eh ein bisschen schöner, genau.
Genau, der Vater war auch selbst irgendwie wohl als Bergbauingenieur tätig, meine Güte. Das heißt, der Vater war so ein bisschen, okay, du machst, was ich mache, und hat dann den Jungen da überall reingeschoben. Und es ist wohl auch belegt, dass der Vater mit dem Belmar auch nicht so gut klarkam, weil der Belmar wäre so ein kleiner Träumer und er kennt ja die harte Realität des Lebens gar nicht, die muss man ihm jetzt mal hier eintrichtern.
Also wie jeder Vater zu seinem Sohn so gefühlt.
Ich hoffe
wie
nicht,
jeder,
aber...
Wie jeder Erwachsene über die Kinder denkt, die sind
ja
alle faul.
Schon so.
Und, ja, genau.
Genau, es ging so ein bisschen in die Richtung und Belmar offensichtlich war weder in dem ersten noch in dem zweiten Job sonderlich glücklich.
Kann ich gar nicht verstehen.
Ja,
Bergbau,
ich auch nicht.
Stelle ich mir super vor.
Vor allen Dingen mit so einem motivierenden und freundlichen Vater, ne, der da immerhin dran ist, absolut großartig. Er ging 1923 zur Uni in Berlin und eigentlich um Ingenieurswissenschaften zu studieren, um noch mehr wie der Vater zu werden. Mhm. Aber natürlich war er nicht glücklich mit diesem Studium. Und das ist auch den Leuten aufgefallen, mit denen er damals dort Kontakt hatte. Was Belmar immer mehr interessiert hat, war halt so, oh, Politik interessiert ihn sehr. Der hat er mitbekommen, dass der Karl Marx was geschrieben hat. Dann wollte er irgendwie die Schriften von Marx alle haben und die lesen. Dann hat er mitbekommen, dass es ja antipolitische Kunst gibt, weil Dada war erklärt antipolitisch und gegen jegliche Obrigkeit. Und das war natürlich genau Belmars Ding. So, was? Wir sind gegen Obrigkeiten? Ich bin mit dabei. Und natürlich, die Dada-Bewegung ging nicht allzu lange. Wir können eine Folie weiterspringen, dass man so ein paar Einblicke hat, ne? Also oben links, das sage ich gleich dazu, ist der Herr Hugo Ball mit seinem Kostüm, was er zur Lesung von Karawane anhat.
Hattest du das schon mal in einer PDF oder hast du mir das mal? Ich kenne das Bild.
Das hatten wir mal, weil Jess gefragt hat, wie sie sich dadaistisch anziehen kann. Und dann habe ich ihr das Foto gezeigt
das
und
war,
gesagt,
ach, ja.
Viel Spaß.
Genau, also Grüße gehen raus an Jess von Grabesstille. genau, stimmt.
Ja.
Okay, ja.
Und unten drunter ist halt einfach nur jetzt so ein randomisierter Einblick in, wie so eine Dada-Ausstellung aussieht. Also, dass da einfach kannst du eine Puppe von der Decke hängen und Bilder an die Wände und bist du gut dabei.
Einfach mal ein paar, paar Schilder. Ja. Genau. Also eigentlich wie so eine typische Studenten-WG.
Ja, es wirkt schon ein bisschen so, ne?
Also wirklich so diese Studenten-WG, die so aus wild unterschiedlichen Kulturen zusammen in einer WG wohnen, weil sie alle jetzt hier studieren. Wahrscheinlich eher so in einer Künstlerhochstadt. Genau so sieht das doch aus. Ganz viele Schilder an der Wand, da hängt eine Puppe an der Decke.
Ja.
Wahrscheinlich steht irgendwo in der Ecke noch ein geklautes Straßenschild.
Ja, und alle sind erklärt antipolitisch oder sehr erklärt in einer spezifischen politischen Richtung unterwegs, die dann auch blattgetreten wird. Und irgendwie ist es auch so, es hat ein bisschen was von der Trollkultur des Internets.
Ja.
Auch an vielen Punkten, weil Dada hat auch ganz gerne darauf bestanden, dass Dada wirklich keinen Sinn macht und dass sie Dada heißen, weil als sie herausfinden wollten, wie sie ihre Künstlerbewegung nennen, haben sie halt einfach in einem Wörterbuch rumgeblättert, random eine Seite aufgeschlagen, auf ein Wort gezeigt und das war dann Dada und das hieß irgendwie Steckenpferd oder so. Dann haben gesagt, okay, das sind wir. Also und so dieses, wir nehmen gar nichts ernst, das wurde so nach außen getragen, obwohl sie durchaus Dinge ernst genommen haben.
Ich muss auch sagen, also es klingt fast zu gut, der Zufall, dass die wirklich aus Versehen auf Dada getippt haben.
Ja.
Weil Dada ist schon ein Wort, das einfach sehr gut in diese Richtung passt.
Es ist.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht damit angefangen haben, aber dann so,
Ja.
Nee, und ist jetzt doof. Katze, nee. Und bis sie dann was gefunden haben, was ihnen passt.
Ich glaube auch, dass da viel Mythenmacherei mit dabei war, weil so extrem Dada auch drauf versessen ist, zu sagen, dass sie. Ich möchte nicht immer grob sagen, Nonsens produzieren, aber so, das ist tatsächlich heruntergebrochen, die einfachste Art, es zu beschreiben. Das war halt nicht, was sie gemacht haben tatsächlich. Mhm. Also in sehr viele Werke ging eine explizite politische Einstellung oder eine bestimmte, ich weiß nicht so, dass man sagte, wir möchten damit durchaus Dinge aussagen. Wir möchten nicht einfach nur eine Puppe an die Decke hängen, damit da eine Puppe an der Decke hängt, sondern da ist schon eine Idee dahinter. Aber um es zu verkaufen, sagt man dann irgendwie dieses, haben wir uns keine Gedanken gemacht oder ach, wir interessieren uns gar nicht so, wir wollen einfach nur alles aufrütteln.
Ja.
Und dann so, ja, okay, das ist so ein bisschen auch einfach Selbstdarstellung. Aber das ist die Art des Dada, mit der der Bellmer in Kontakt gerät. Also Dada ging, glaube ich, das ist immer schwierig zu sagen, wann Dada ausläuft. Also manche sagen 1919, manche sagen 21. Der Bellmer war jetzt 23 in Berlin, aber nur weil 21 die Dada-Bewegung an Fahrt verloren hat, heißt das ja nicht, dass die Künstler plötzlich alle weg sind.
Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen einfach alle Gemälde, alle Kunstwerke verbrannt werden und alle Leute sterben.
Sondern
es ist ja dann eher so, die Leute widmen sich was anderem, sind aber immer noch auch beeinflusst und wahrscheinlich gibt es ja bis heute noch Einflüsse des Dada in der Kunst.
Ja, absolut.
Deshalb,
deshalb so dieses, alles was an Dada-Künstlern in Deutschland groß gewesen war, war in Berlin irgendwie noch anzutreffen. Und eben unter anderem war dort auch der Georg Groß. Den habe ich oben rechts hingetan. Das ist eine Person, die der Bellmer dort kennengelernt hat. Ich habe in die Mitte einfach nur ein Bild gemacht, dass man sich vorstellen kann, was der Groß so gemalt hat. Mhm. Damit man auch weiß, was ist die Kunst, mit der Bellmer den Groß verbindet. Das Bild selbst ist, glaube ich, von 26 oder so. Ist ein bisschen später, aber...
Ja, du hast 26 dazu geschrieben, genau.
Der malt aber eigentlich immer in diese Richtung. Das ist schon sehr typisch.
Also für die Beschreibung mal für die PowerPoint nicht oben haben oder die PDF. Es sind Menschen mit entweder offenen Köpfen oder Kopfbedeckungen.
Mhm.
So zum Thema, die haben keine Richtung. Ne? Also hier sieht man schon ganz klar, ne? Also das sind alles, ich nehme an, Politiker so vom Aussehen, auch so noch so... So preußisch.
Also es sind die verschiedenen Staatsgewalten. Es ist ein Richter dabei, es ist, ein Feldmarschall ist dabei, ein Politiker ist auch dabei. Der Politiker ist der Herr mit der Scheiße im Kopf.
Ja, okay. Da ist der Kopf offen und da ist Scheiße, die sogar dampft, wenn ich das richtig sehe. Ganz hinten ist auch noch ein, sieht ganz aus wie ein echter, SS ist jetzt zu früh, aber so ein richtiger Soldat mit dem Harthelm. Und einer roten Halskrause. Ganz vorne ist ein Kerl, der hat einen Mann auf dem Pferd im Kopf.
Genau, das ist so ein Kriegshetzer in Anführungszeichen.
Ja, und er hat in der anderen Hand, in der einen Hand ein Glas Bier und in der anderen einen Degen.
Mhm.
Also Ja, genau. Also es ist so sehr viel zusammengeworfen. Einer hat einfach eine umgedrehte Tasse auf dem Kopf.
Ja.
Aber ja, also es ist so, es ist ein Schwachsinnsbild, aber ganz klar ja. mit einer Message dahinter.
Es ist so ein bisschen, es erinnert mich persönlich immer an Karikaturenhaft.
Genau,
also
ja.
Also so dieses, ja, es ist übertrieben, wie es dargestellt ist, aber mit einer sehr klaren Message dahinter. Und ich meine, das Bild heißt dann auch noch so ganz hämisch die Säulen der Gesellschaft.
Ja.
Im Sinne von, guckt euch an, was im Staat eigentlich alles verrottet gerade.
Mhm.
Also so... Man kann sich also denken, der Bellmer und der Groß, die kamen gut miteinander aus. Ne? So, der Bellmer mit seinem, der Staat ist mein Vater und meinen Vater mag ich nicht. Und der Groß dann mit, guck mal, ich bin ja so ähnlich unterwegs. Die haben sich also wirklich gut verstanden. Und der Groß ist dafür verantwortlich, dass wir heute vom Bellmer haben, was wir haben. Oder mitverantwortlich, weil der hat zu ihm gesagt so, wieso studierst du etwas, was du nicht magst, für einen Bereich, in dem du nicht arbeiten willst, getrieben von einem Mann, den du nicht leiden kannst?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Du hast doch kreativ was drauf. Ich sehe doch den Funken in deinen Augen. Hm. Stell dein Leben um. Es ist Berlin. Sei frei. Mach mal was wir alle tun.
Wäre vielleicht besser, er hätte das nicht gesagt.
Ja.
Aber
der Bellmer jedenfalls hat gesagt so, der Mann hat einen Punkt. Hat alles weggeschmissen. Hat gesagt, nein, Vater, du kannst mich mal. Ich höre mit dem Studium auf. Ich will eh nicht in den Bergbau. Auf Wiedersehen. Und hat stattdessen, und ich dachte jetzt so, Maler, Bildhauer, was hat er gemacht? Typografenlehre. So, nanu. Ich weiß auch nicht, wie er drauf kam, aber er wollte Buchumschläge und Illustrationen gestalten und er wollte Setzer sein und damit hat er sich auseinandergesetzt dann. Und hat
okay, vielleicht hatte er da immer noch irgendwie dieses Handwerkliche im Hinterkopf.
Kann gut sein. Er war unter anderem auch später in der Werbung tätig, also so quasi für Plakatdruck und sowas, damit hat er auch gearbeitet. Und dann dachte ich so, ja, das macht aber vielleicht auch einfach Sinn für jemanden, der bestimmte politische Vorstellungen hat, weil Werbung dann auch als Propagandamittel gesehen werden kann. Und dann interessierst du dich vielleicht einfach auch dafür, wie sowas gestaltet wird. Also ja. Ist jetzt nicht fernab vom Schuss. 1925 lernt er weitere nette Menschen kennen, nämlich unsere Surrealistenfreunde, die alle in Paris sind. Da schaut er sich um, die lernen ihn auch kennen, die finden ihn super, er findet sie super. Ne? Buddies for life quasi.
Ja.
Bis zum Schluss. Und eine wichtige Konstante ist auch so, 1933, ein großes Jahr, wird sein Atelier für Werbezeichnungen geschlossen. Es ist von der Formulierung her nicht ganz klar, ob er das geschlossen hat oder ob es für ihn geschlossen wurde, weil die Formulierung ist, aus politischen Gründen wird dieses Studio aufgegeben.
Okay.
Also, heißt das, die Nazis haben es dicht gemacht oder ist das so eine Nummer? Weil es wird an einigen Stellen erwähnt, dass der Bellmer sich ab einem gewissen Punkt geweigert hat, in der Werbung zu arbeiten. Als ein Akt der Rebellion, weil, wie gesagt, wir sind 33, die Werbeaufträge, die jetzt reinkommen, sollen ein nationalsozialistisches Propagandamittel sein. Es kann gut und gerne sein, dass er dann einfach erkannt hat, das ist nicht die politische Richtung, die ich gut finde und gesagt hat, ne, da können sie zu jemand anders gehen. Also entweder hatte er keine Aufträge mehr, er hatte Aufträge, die er definitiv nicht erfüllen wollte oder... Vielleicht waren die Nazis auch einfach keine Fans seiner Arbeiten, weil sie gemerkt haben, dass er anti-autoritär unterwegs ist. Und apropos Arbeiten, was hat der Mann denn eigentlich künstlerisch so getrieben, ne? Wenn er Surrealisten kennengelernt hat und wenn er da so viel unterwegs war, da hat er ja nicht seine Werbeplakate gezeigt, sondern da hat er ja gezeigt, was er an Kunst so produziert.
Ja.
Und es gibt ein Thema, das er ab den 30er Jahren hat, das er nicht mehr lässt, bis er stirbt. Und das Thema ist Sex, 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 Sex. Sein Gesamtwerk ist voll mit erotischen Darstellungen. Spezifisch eigentlich aber immer nur weibliche Anatomie. Es sind auch manchmal ein paar Penisse dabei, da ist der Mann nicht immer auch anhängend. Manchmal ist einfach nur der Penis im freien Raum. Aber
der Penis im freien Raum.
Ja, das ist auch keine Übertreibung. Es gibt so ein Bild, wo so eine Wand ist und da wächst so ein Penis raus. Also, okay.
Schön.
Gut. Das sind die Bilder, auf die ich verzichtet habe, aber glaub nicht,
sie existieren.
Genau, kannst du jetzt weiterspringen, ruhig.
Okay, ach, die
und
kennen
zwar,
wir doch.
Ja, da ist ein bekanntes Gesicht auf dieser Folie.
Ja, also hier können wir ja sogar ein bisschen was vorlesen. Wir erinnern uns, Hermine Moos und die außergewöhnliche Bestellung von Herrn Kokoschka. Daneben das Bild, das auf der letzten PDF ganz klein in der Ecke war. Jetzt in groß. Die gute Künstlerin oder die Handwerkerin, weil Künstler war ja Kokoschka, und ihr Werk. Und dann hast du da noch geschrieben, die symbolische Aufleistung der drei wichtigsten Ereignisse in Belmars Leben. Ja. Ja, einmal haben wir da eine Kiste mit, da ist was reingemalt.
Ja, das ist eine bunte Kiste.
Okay.
Es ist nicht seine Kiste, deshalb ist es eine symbolische Aufreihung, weil seine Kiste, habe ich keine Ahnung, wie die aussah.
Okay, also es ist einmal eine Kiste, dann haben wir einmal Hoffmanns Erzählungen. Ah, du hast hier hinten sogar noch was dazu geschrieben. Nostalgieflash, ein Opernbesuch und die Sache mit der Cousine.
Ja, also, wenn man bislang denkt, der Belmar klingt eigentlich nach einem coolen Dude. Der hat irgendwie mit Puppen gearbeitet und der war gegen Nazis und er hatte eine schwere Kindheit. Ich sympathisiere mit ihm. Jetzt ist so ungefähr der Punkt, wo man damit aufhören kann, wenn man möchte. Ja, es ist folgendes. Also, weil er so beharrlich immer wieder das Thema Sex dargestellt hat in seinem Werk und auch nicht irgendwie den, wie würde man sagen, den freiwilligen Sex miteinander, sondern so sehr geschundene weibliche Körper und auch Puppen in zweifelhaftem Zustand eines, so fühlen die sich noch wohl oder sind die Puppen bedrängt, in Anführungszeichen, so, weil er solche Sachen gemacht hat, unterstellte man ihm sehr schnell allerlei psychische Störungen. Also von Fetischismus, so quasi als einer wie Kokoschka, zu Voyeurismus, zu Sadomasochismus, zu letztendlich Pädophilie.
Aber das ist nichts, was ihm also tatsächlich von Psychologen oder so unterstellt wurde, sondern rein von Leuten, die sich seine Kunst angesehen haben. Ja, okay.
Und jetzt ist so der Punkt, das muss ich jetzt hier einmal, das werde ich vielleicht auch öfter erwähnen, aber ich weiß auch nicht, wie ich das höflich sagen soll. Ich finde, wenn man sich anguckt, was der Mann gemacht hat, was der Mann geschrieben hat, der hatte auch von allem einen ordentlichen Schuss Intus. Das kann man halt wirklich nicht anders sagen. Und es ist für mich ein bisschen bizarr, dass, wenn man über Belmar nachliest, habe ich das Gefühl, man findet zwei Extreme. Man findet entweder Leute, die genau diese Sachen alle aufzählen und danach irgendwie nicht wirklich irgendwas damit machen. So von wegen, ja, es könnte sein, dass der irgendwie ein voyeuristischer, sadomasochistischer Pädophiler war. Das ist eure Info zu Belmar, wir sagen da nichts weiter. Und ich denke so, war das jetzt nur das Verkaufsargument? Ist das euer skandalträchtiges Winki-Winki, damit die Leute kommen und euren Artikel lesen? Oder die andere, und das ist das viel schlimmere Extrem, ich habe Einträge gelesen in Künstlerlexika, die so stinkend hochloben, was das für ein genialer Mann war. Alles in seinem Werk war eigentlich immer ein politischer Rebellenakt. Und ich so, aber,
der Penis aus der Wand?
Ja, also, würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Nicht alles, was dieser Mann gemacht hat, war frei von Zweifel und komischen Dingen. Das heißt, wenn wir jetzt durch sein Werk durchgehen, werde ich auch immer wieder auf diese Aspekte hinweisen, wenn sie auftauchen. Weil es ist unmöglich, sie nicht zu sehen. Und case in point being die drei Lebensereignisse.
Ja.
Belmar ist für eine Sache bekannt. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang extra gezeigt, naja, war auch ein guter Zeichner und so, aber er ist bekannt für unheimliche Puppen. Mhm. Und hier kommt zum einen jetzt mal der Kokoschka ins Spiel. Ja, Belmar kam eines schönen Tages an ein Buch, das Der Fetisch heißt. Und dass ihn überhaupt erst auf die Idee gebracht haben soll, dass Puppen was Interessantes wären.
Ganz kurz, bei dem Buch Der Fetisch, geht es da jetzt um Fetische, wie wir sie letztes Mal besprochen haben? Oder geht es, weil es gibt ja auch, wie gesagt, die Götterfiguren?
Ja, nein.
Und tatsächlich es könnte beides sein.
Es ist sogar noch besser, es geht explizit um Oskar Kokoschka.
Gut, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, das Buch Der Fetisch ist nämlich eine Sammlung von Briefen, die Kokoschka an die arme Frau Hermine Moos geschrieben hat. Wie ich jetzt herausfinden durfte, waren es insgesamt 11 Briefe mit sehr expliziten Worten darüber, wie er sich diese Puppe vorstellt. Und irgendein Witzbold, vielleicht sogar Kokoschka selbst, vielleicht die Frau Hermine Moos, ich weiß es nicht. Irgendein Witzbold hat das Ganze 25 als Buch verlegen lassen. Das heißt,
gibt's das Buch? Also
ich wollte es gerne haben, ich habe es aber nicht gefunden, weil wenn ich Der Fetisch das Buch eingebe, kriege ich einen ganzen Haufen anderer Vorschläge.
Und es gibt aber auch keine offizielle Angabe des Autors, oder? Also
ich hab sie nicht gesehen. Wie gesagt, ich hatte einmal gegoogelt, weil ich dachte, ja, vielleicht gibt's irgendwo dieses Buch noch zum Ausleihen oder sowas, keine Ahnung, aber da habe ich es halt so auf die Schnelle nicht gesehen. Bin ich mir nicht sicher. Da kannst du aber gerne mal nachchecken, weil...
Ich guck das, weil das klingt nach einem sehr interessanten Buch.
Ja, fairerweise, nachdem ich beim letzten Mal ja nur diese kleinen Ausschnitte gesehen habe, was der Kokoschka der Frau Moos alles geschrieben hat, habe ich gedacht, das könnte echt unterhaltsam sein, diese Briefe alle zu lesen. Ich weiß aber auch nicht, ob ihre Briefe zurück mit da drin waren oder ob das wirklich einfach nur seine Briefe sind, weil mich würde auch arg interessieren, was die Frau Moos auf solche Briefe antwortet.
Okay, ja, dann erzähl mal weiter.
Ja, diese Sache mit dem Kokoschka-Buch ist das eine. Das hat ihn angeblich auf die Puppen gebracht. Allerdings, da streitet man sich drüber, was es letztendlich wirklich war. Wir haben den Kokoschka auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite diese drei wichtigen Lebensereignisse, die alle sehr kurz hintereinander passieren, in einem sehr nahen Zeitraum. Mhm. Zum ersten diese Sache mit der Nostalgie. Das Bild der Kiste ist da drauf, weil seine Mutter ihm eine alte Spielzeugkiste geschickt hat. Und in dieser Spielzeugkiste waren die Sachen, mit denen er als Kind viel gespielt hat. Und deshalb habe ich am Anfang diese Nummer mit dem Garten erklärt. Wie man sich denken kann, ist das nicht einfach nur, oh wie schön, guck mal meine alten Sachen. Sondern da hängt eine ganze Menge emotionale Verarbeitungsgeschichte dran. Mhm. Und nachvollziehbarerweise, als er diese Kiste bekommt, in der unter anderem auch kaputte Puppen drin sind, ist er wirklich auch emotional überwältigt davon und fühlt so ein ganz merkwürdiges, halt auf der einen Seite Nostalgie, klar, weil im Garten selbst war es eine schöne Zeit, aber andererseits, du möchtest nicht unbedingt zurück in eine Kindheit, die so furchtbar war mit diesem Vater. Also du hast dieses super verzerrte Gefühl von irgendwie will ich, aber irgendwie will ich auch nicht und irgendwie beides zur selben Zeit. Wie soll ich damit umgehen?
Ja.
Das zweite, da musste ich sehr lachen, er geht also in eine Oper von Offenbach, die Hoffmanns Erzählungen heißt. Mhm. Da habe ich schon gedacht so, hey, Hoffmann! Und ja, das Ganze basiert unter anderem tatsächlich auf dem Sandmann. In der Oper gibt es Szenen, in denen sich eben jemand in den Automaten Olympia verliebt.
Es wird alles so, es kommt ein alles großer zusammen. Kreis.
Ja.
Wir müssen einfach nächste Folge, also jetzt hier aufhören, weil das hier ist das Finale, auf das alle Folgen vorher hingearbeitet
wirklich,
haben.
Das ist fürchtenleeren Endgame. Also, ja, logischerweise, diese Szene hat dann auf ihn auch nochmal entsprechenden Eindruck gemacht und um fair zu bleiben, der Sandmann hat auf uns ja auch Eindruck gemacht, also ja, das kann ich durchaus sehen, als Opa wahrscheinlich nochmal intensiver. Und das dritte, also ja, diese Sache mit der Cousine. Also, fangen wir mal vorne an. Ne? So 1928 hat der Bellmer die Margarete Schnell kennengelernt und er hat sie geheiratet und alles ist gut. Und ehrlich gesagt habe ich ansonsten keine Infos zu Margarete Schnell gefunden. Nicht so wirklich irgendwas. Mhm. Aber das Bizarre ist, 4 Jahre nachdem er diese Frau geheiratet hat, lernt er also seine Cousine kennen, die Ursula. Ursula ist in einigen Erzählungen 14, in anderen Erzählungen 17. Es rangiert zwischen diesen beiden Zahlen, aber alle Menschen, die die Geschichte erzählen, sind sich einig, Ursula ist ein Teenager.
Mhm.
Und dieser Teenager ist gerade von Kassel rüber nach Berlin gezogen, wohnt jetzt also mit Bellmer zusammen in derselben Stadt. Und ja, da kommt jetzt diese Anklage der Pädophilie mit rein. Ne? Ich weiß nicht, warum die Menschen das so freundlich, feuchtfröhlich abtun. So fühlt es sich nämlich an, wenn man es liest. Aber Bellmer hat sich bestenfalls nur äußerst obsessiv gezeigt und den ganzen Tag mit dieser Frau abhängen wollen und alles über sie wissen wollen. Oder mit diesem Kind eigentlich, je nachdem wie alt das war. Schlechtestenfalls war er super heftig in sie verliebt und wollte auch mehr mit ihr. Da war auch seine Frau dann egal. Und er war zu dem Zeitpunkt auch so Pi mal Daumen doppelt so alt wie sie. Das hat ihn aber nicht aufgehalten. Und hier kommen auch so jetzt diese Kokoschka-Vibes wieder hoch. Der hat das mit dem Kokoschka ein bisschen zu ernst genommen als Inspiration, weil er beginnt also, die Ursula als eine Puppe zu imaginieren. Wie schön das wäre, wenn sie sein Spielzeug wäre, dann könnte man sie herumreißen und festschnüren, wie auch immer man lustig ist. Also, was hat der Mann gerade gesagt? So.
Was man so mit seinen Puppen auch macht. Also herumreißen, festschnüren.
Und das Schlimme ist so, dann gibt es dazu noch zusätzlich so Kommentare in manchen Artikeln von wegen, ja, die Ursula war wahrscheinlich auch nicht die einzige unerreichbare Schönheit. Da gab es bestimmt noch ein paar weitere, die ihm gut gefallen haben. Und er war halt dann so ein bisschen frustriert, weil die sind ja so jung, die kann er ja jetzt nicht haben. Also,
Man kennt's, ja.
Wieso,
verrückt.
Ja, wieso formulieren wir das, als wären wir auf seiner Seite? So von wegen, oh Belmar, du armer Mann, sind die Kinder alle zu jung für dich? Das ist ja schade. So, was? So, ich weiß, vielleicht ist das auch einfach das falsche Thema für mich und ich bin dazu empört, aber ich war so ein bisschen, wollen wir das vielleicht auch mal so ein bisschen härter als das benennen, was es ist? Er geiert heranwachsenden Mädchen hinterher und das ist fucking creepy.
Ist es nicht so ein bisschen, dass einfach gerade so Historiker, wenn es um bewegende Künstler geht, eher ja. mal ein Auge oder zwei zudrücken und sagen, ja, er hat so toll gemalt.
Das ist so, und es tut mir wirklich selber weh, das zu sagen, weil ich mag die Fotos, die wir von ihm ansehen werden gleich. Ich mag auch die Zeichnungen, die er gemacht hat. Ich mag sie sogar, wenn sie explizit sexuell sind, weil ich einfach interessant finde, wie dieser Mensch einen Körper malt. Mhm. Aber diese Nummer, ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Zu sagen, ja, hier, der hat sich angefangen mit Puppen zu beschäftigen, weil er seiner Teenager-Cousine nachgegeiert hat und die nicht haben konnte. So, was?
Ja.
Also, nein, ich weiß ja auch nicht. Aber ja, ich habe ja jetzt die Puppen schon erwähnt, also bitte eine weiter.
Jetzt wird's, glaube ich,
Belmars unheimlich. Puppen also.
Genau. Ach ja, hier haben wir Belmars erste Puppe, weil er hat mehrere gebaut.
Er hat mehrere gebaut, exakt.
1934. Und ja, ach, die hat so, okay, also ich meine, das ist jetzt quasi im Prozess des Bauens oder konnte man die auseinandernehmen?
Sowohl als auch. Also er hat, man muss dazu sagen, die Jahreszahlen wackeln ein bisschen, weil man ist sich nie so ganz sicher. Das ist alles so sehr nah aufeinander. Also 33, 34 ist die erste Puppe, 35, 36 irgendwie um den Dreh rum ist die zweite. Deshalb, die sind alle echt eins zu eins aneinander gereiht so. Er hat diese Puppe gebaut. Und hat schon, während er die gebaut hat, immer Fotos von dem Bauprozess gemacht. Deshalb gibt es diese Fotos von den Einzelteilen auch.
Und also dann mal zu den Fotos. Also ganz links haben wir quasi ein Torso. Wir haben Brüste und quasi keine Arme, keine Beine, keinen Kopf, sondern eher so leere Löcher dann.
Ja.
Weil ne, halt so diese, dann der erste Teil der Puppe quasi. Ich gehe mal gerade auf das Bild rechts.
Genau.
Da haben wir dann quasi die einzelnen Teile. Also unter anderem auch das Gesicht, zwei Beine, wobei eins ein normal oder ein relativ echt aussehendes Männchenbein ist. Das andere eher so eine Prothese, so einfach nur eine Eisenstange mit Gelenk. Und da unten ist auch mindestens eine Hand und noch mehr Gestängel, wo ich nicht weiß, wo das genau hinkommt. Und im mittleren Bild, ich muss sagen, ja, die Puppe ist creepy, aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass Kokoschka, dass Belmar da halb durchsichtig daneben steht. Also das war dann auch, das Fotos machen war schon mit Kunst quasi, ne?
Ja, also, ja, also man muss ihm ja lassen, er war auch als Fotograf, das ist das Ärgerliche, dieser Mensch regt mich persönlich so auf, aber von dem, was er produziert hat, denke ich, ja, okay, die Bilder sind halt interessant, das ärgert mich nur umso mehr, weil er hat zum Beispiel bei dem Foto in der Mitte, er war selbst Fotograf. Das heißt, er wusste ganz genau, was er macht, wenn er so ein Foto eben gestaltet. Und er hat sich in der Mitte sich selber doppelt belichtet, aber die Puppe halt nicht. Mhm. Und so, dass er aussieht wie ein sich bewegender, zerfließender Geist und die Puppe einfach trotzdem sehr deutlich zu sehen ist.
Ja. Das sieht halt richtig cool aus, muss ich sagen.
Ja. Bin ich auch der Überzeugung, dass er selbst gewusst haben muss, dass er einfach ein bisschen unheimlich und creepy ist, weil die Art, wie er sich da darstellt, erinnert mich dran, dass der Kokoschka sich als hässlichen, buckligen Mann gemalt hat, als er sich mit der Puppe dargestellt hat, und das hier hat so ein bisschen auch da Parallele.
Ja, das stimmt. Und die Puppe, man hat jetzt quasi Teile aneinander gebaut, wie gesagt, ein Bein ist normal, das andere ist halt so ein Metallbein mit einem Holzfuß und ja, sie hat immer noch keine Arme, also die Hand, die da noch rumlag auf dem rechten Bild, die ist hier noch nicht mit dran. Aber dafür hat sie sogar Haare und so ein, wie heißt diese Hutform nochmal? Das ist doch ein
Barré, glaube
ich. Barré, ja, genau. Und sie stehen aber auch noch vor einer Skizze von ihm, nehme ich an. Also da ist noch irgendwas, Zeichnungen im Hintergrund.
Genau.
Okay, also das für die Beschreibung. Und jetzt erzähl mal was. Aus was?
Ja, also vielleicht zuerst mal, diese Puppe ist so ungefähr 1,42 groß, Was für mich sofort unangenehm auch war, weil ja, das wäre auch ungefähr die Größe, die ein pubertierendes Mädchen hätte, weil mit 1,42 bist du im Normalfall nicht ausgewachsen. Also, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass das eine explizite Entscheidung seinerseits war, wie groß diese Puppe zu sein hat. Vielleicht ist sie so hoch wie Ursula, wer weiß. Aber ja, die Puppe selbst besteht aus einem ganzen Haufen verschiedener Teile. Also zum einen haben wir wirklich Teile alter Schaufensterpuppen drin. Aber zusätzlich hat er eben auch Holz, Metall und Gips mit reingetan, beziehungsweise an anderen Stellen heißt es, es wären Flachsfasern, Leim und Gips. Also es ist irgendwie so ein bisschen alles zusammengepanscht. Hauptsache, da kommt am Ende eine feste Puppe bei raus.
Und ich meine, so sieht es ja auch ein bisschen aus. Genau. Also so einfach, was er gerade gefunden hat, zusammengebastelt.
Genau,
so ein bisschen.
Es sieht so ein bisschen so fragmentarisch zusammengestückelt aus, ne? Und diese erste Puppe wird auch nie Arme bekommen. Das ist so der Clou, daran erkennt man sie eigentlich immer gut. Jetzt ist aber die Frage natürlich, warum hat sie denn dann eine Hand?
Ja, und die steckt wahrscheinlich irgendwo.
Ja, die Antwort ist, die Hand wird meistens auf den Bildern einfach irgendwo mit dazugelegt. Oder was heißt meistens, aber wenn die Hand wichtig ist, wird sie mit dazugelegt, aber die Puppe wird nie Arme bekommen.
Okay.
Und das ist, vielleicht ist das jetzt so ein Punkt, wo ich wieder überinterpretiere, aber ich bin auch der Meinung, dass das Abbinden oder dass der Verzicht auf Arme ein bisschen auch was mit Kontrolle zu tun hat, weil jemand, der keine Arme hat, kann sich weniger wehren als jemand, der Arme hat. Und vielleicht ist das so instinktiv irgendwie damit angedacht, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht interpretiere ich so viel rein. Dieser Kopf, den die Puppe hat, der hat tatsächlich auch richtige Glasaugen drinne. Und das ist insofern wichtig, als dass wir hatten das einmal ganz zu Beginn bei den Porzellanpuppen, dass du Glasaugen einsetzt, weil das realistischer aussieht, weil das Glas natürlich entsprechend so ein bisschen spiegelt. Diese Langhaarperücke, die, wie ich finde, immer sehr wild aussieht auf den Fotos, wurde auch grundsätzlich nicht gekämmt, soweit ich das gefunden habe. Was interessant ist, wenn man die Parallele zu Kokoschka zieht, weil Kokoschka mit seiner Puppe ja, oh Gott, ne, so, die kriegt ja alles. Die wird gefüttert, die wird schon in die Gegend gefahren und natürlich werden da die Haare gekämmt. Und wenn du dann hier irgendwie diese Puppe hast, und da ist halt wieder der Punkt, ich verstehe, dass es nicht so eindeutig ist wie Belma wollte seine Cousine nageln, hat sie nicht gekriegt, hat sich eine Sexpuppe gebaut und war fertig. Also das ist es nicht. Ja. Es ist gehörig viel davon drin, aber es ist nicht alles. Also, weil so dieses, ja, die Puppe ist durchaus ein Ausdrucksmittel, habe ich das Gefühl. Und das sieht man eben an solchen Sachen. Wenn er wirklich emotional an diese Puppe gebunden wäre, würde er vermutlich sie nicht mit filzigen Haaren rumhängen lassen oder so. Und auch, ja, die Beine, im Übrigen, das eine ist eine Besenstange, soweit stattgefunden hat.
Okay,
also einfach eine Besenstange zweckentfremdet. Und ich finde auch, dass diese Puppe, da ist so diese Nummer mit dem, die Puppen sehen bei Bellmann geschunden aus, in Anführungszeichen. Also wenn man die Puppe sieht, hast du das Gefühl, das ist so ein skelettierter Automat, so als hätte die nicht genug zu essen bekommen oder als hätte jemand ausgeschlachtet schon.
Halt auch gerade mit dem offenen Bauch.
Genau, genau.
Genau.
Und das Interessante ist jetzt, der Belmar, wie gesagt, er war selber Fotograf, er hat dann diese Puppe genommen und hat die Puppe in verschiedene Posen gesetzt und hat dann Fotos damit gemacht. Also nicht nur während dem Bau, sondern, wie auf der nächsten Folie gezeigt.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, explizit, ich habe die freundlichen Fotos rausgesucht, aber explizit so Fotos gestaltet, die offensichtlich in irgendeiner Art und Weise romantisch bis sexuell konnotiert sind.
Ja, also das rechte Bild sieht sogar fast wirklich
Da kribbelt mir ganz unangenehm am Rücken, wenn ich das rechte Bild angucke. Deshalb habe ich es auf die Folie getan.
Ja, okay, ja, ich kann es auch verstehen. Aber ich fange mal links an. Also links haben wir die Puppe ohne Haare, mit geschlossenem Kopf. Also vorher hatten wir den Kopf quasi nur so halb und die Hinterseite war weg.
Da hat's ja, weil sie keine Haare hat, vermutlich auch, weil normalerweise kannst du ja die Haare drüber setzen und dann sieht man das hinten nicht so.
Und hier ist auch der Bauch. Der Bauchdeckel geschlossen. Also es sieht fast wie eine andere Puppe aus, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich. Ich war auch am Anfang verwirrt, aber er scheint viel an diesen Puppen rumgebaut zu haben und es ist aber immer als die erste Puppe trotzdem bezeichnet.
Okay, und sie posiert mit einer großen Blume, so als würde sie dran riechen und auch vor so einem schönen Hintergrund. Was ich betonen will, ist, dass sie hier auch gerade wenn man dann, also sie hat auch einen Bauchnabel und gerade der Körper, finde ich, wenn man jetzt mal ignoriert, dass keine Arme dran sind, sieht fast schon ein bisschen zu echt aus. Also so sehr gute Proportionen, also so sehr realistisch nachgebaut. im Vergleich zu was man vorher gesehen hat, ist das schon wirklich sehr unheimlich auf eine Art auch. Aber das Bild ist sehr schön, muss ich sagen. Also so, wenn man den Hintergrund nicht kennen würde.
Ich würde schon fast sagen, es ist romantisch, weil so von der Pose, ich meine, ja, okay, keine Arme, aber von der Pose her ist es wirklich so, als hättest du ihr eine Rose gegeben und sie schnuppert mal dran, so, ah, für mich?
Ja.
So irgendwie, das scheinen so ein bisschen die Vibes zu sein.
Ja. Beim mittleren Bild, das ist schon, ja. Also, wenn ich das richtig sehe, da sieht das Bein einfach viel zu echt aus gerade.
Ja, das hat mich auch etwas entgeistert.
Und es ist quasi die Puppe, wie sie auf dem Bett liegt.
Mhm.
Ich nehme an, dass wir hier oben auch noch das zweite Bein sehen. Also
genau.
Sie hat quasi die Beine gespreizt, hat aber Kleider an immerhin und sogar irgendwas im Haar. Also sie hat Haare, hat dann so einen Hut mit noch so irgendwas dran. Aber ja, sie liegt halt so und sie schaut, sie guckt ein bisschen, hat den Kopf ein bisschen verrenkt, aber es sieht so, es sieht sehr so, ja, hier bin ich, nimm mich positioniert aus.
Ja, ich hatte auch, ich weiß nicht, ob so mein instinktives Gefühl war, weißt du, wenn du jemanden auf dem Bett schubst?
Ja, ja.
So es sieht aus, als hätte sie jemand aufs Bett geschubst und das ist die Pose, in der sie aufgekommen ist. So.
Ja, ja, das passt eigentlich relativ gut. Und dann das dritte Bild, also irgendwie, es ist halt eine ganz komische Mischung, weil sie ist halt auch angezogen fast. Also man, wenn man nicht so genau hinguckt, sieht sie sogar fast aus, als hätte sie Arme, weil die Jacke gerade so fällt, als hätte sie so die Arme in den Jackentaschen. Aber dann haben wir halt auch, ich nehme an, es ist Belmas Hand, die der Puppe durchs Haar fasst. Es hat was sehr Romantisches von seiner Seite aus, während die Puppe aber so guckt, als wolle sie sagen, lass mich in Ruhe.
Ja, es ist wirklich...
Und hier ist übrigens der Bauchraum jetzt auch geöffnet. Also
Es hat halt so, weißt du, wenn du einen Horrorfilm drehst über einen Pädophilen und dann streichelt er einem Kind über den Kopf und das sind so die Vibes dieses Fotos, das ist so...
Ja, vor allem kommt hier halt auch sehr gut die Größe raus. Also er ist ja, seine Hand ist so groß wie der ganze Kopf.
Ja, ich weiß, die Vibes einfach, weil ich weiß, es ist eine leblose Puppe, aber diese Puppe strahlt so ein Gefühl von, ich bin unangenehm berührt und ich möchte hier weg aus. Das ist einen wirklich, also mich macht es empathisch betroffen, wenn ich das sehe. Mir tut die Puppe da leid auf dem Foto.
Ich bin jetzt schon fast am so, ein Teil von mir ist sich jetzt am wünschen, dass er vielleicht gar keine Tendenzen in irgendeine Richtung hat und einfach nur alle ärgern wollte und sowas gemacht hat, um zu schockieren.
Ja, also das, ich wollte auch später nochmal drauf verweisen, aber ja, ich hoffe das auch ein bisschen. Allerdings so, ich finde, man kann die Tendenz auch nicht, das Problem ist voll, egal wie ausgeprägt die Tendenz ist, so ganz abweisen kann man nicht, dass irgendwas da gewesen sein muss, weil ich finde, wer so durchgehend auf den pubertierenden weiblichen Körper fixiert ist, in allem, was er künstlerisch erschafft, der muss in irgendeiner Art und Weise zumindest wissen, wie das Bild sein muss, um Erotik auszustrahlen. Oder weißt du, so wie man das gestalten muss, damit es interessant wirkt.
Mhm.
Also da entweder hast du dich mit entsprechenden Vorbildern sehr arg beschäftigt oder du hattest ein inneres Gefühl dafür, was du interessant und erotisch und sonst wie fändest. Und eins von beidem muss der Fall sein, weil ansonsten würde diese Bildsprache nicht unbedingt zustande kommen. Also,
okay, das stimmt.
Vielleicht allgemein zu den Fotos. Also, dass der Belmar überhaupt drauf ist auf den Fotos, wie jetzt bei dem Selbstporträt oder hier mit der Hand, ist eigentlich echt selten.
Mhm.
Im Falle der Hand, Gott sei Dank. Aber im Normalfall macht er wirklich nur Fotos von der Puppe, ohne dass er da irgendwie auftaucht.
Mhm.
Und diese Fotos wurden, wie gesagt, er war Fotograf, wurden absichtlich in bestimmten Arten und Weisen belichtet. Ich finde auch der Torso von dem Ding, also von der Folie 1 vorher, ist auf eine sehr interessante Art und Weise belichtet.
Mhm.
Und deshalb ist das Foto so spannend. Wenn es einfach nur wäre, hier ist meine Puppe ohne Kopf und Arme und Beine, dann wäre es nicht spannend. Aber er hat so eine Belichtung drauf, die irgendwie so ein bisschen an den deutschen Expressionismus im Kino erinnert,
ja,
ne, mit diesen harten Schatten. Auf der anderen Seite hast du so ein bisschen die religiöse Malerei aus der Renaissance mit drin, die auch sehr begeistert war von entsprechenden Schattenwürfen. Und du hast eben diesen expliziten Fetischismus, so Leute auf ein Bett schmeißen oder Leute in bestimmter Kleidung anziehen und sowas. Also man kann es echt nicht übersehen. Und immerhin, da sind die Leute auch so ehrlich, dass sie sagen, ja, diese Fotos haben alle eine mehr oder weniger aufgeladene sexuelle Atmosphäre. Das ist eigentlich relativ selten, dass du ein Foto hast, was wirklich ganz brav und unscheinbar daherkommt, sondern diese Erotiknummer, die ist immer irgendwie mit drin. Und wie jetzt im Falle der Rose, es kann durchaus sein, dass der Puppe dann noch zusätzlich Gegenstände der Verführung in Anführungszeichen mitgegeben werden. Das kann jetzt eine Rose sein, das kann auch einfach ein Pumpschuh sein, der irgendwo dann mit auf dem Bild rumsteht und all solche Geschichten. Manchmal hat die Puppe wohl sogar Unterwäsche an oder hat die um sich rumliegen.
Ja, okay.
Manchmal ist sie wirklich sehr nackt, wie ganz links. Manchmal ist sie, ich finde in der Mitte, das ist auch so gefährlich nah am Panty-Shot schon dran, weißt du?
Ja, ja.
Also so, ja, offensichtlich wird damit gespielt, dass das sexuell in irgendeiner Art und Weise anziehend sein soll. Und hier ist so der Punkt. Ich glaube nicht, dass es bierernst gemeintes, oh mein Gott, meine Sexpuppe ist so sexy war. Einfach auch, oder er hat sehr merkwürdige Fetische, die ein bisschen abseits sind, wo Amputation vielleicht eine Rolle spielt, ich weiß es nicht, weil, wie du gesagt hast, ne, dieser Besenstiel als Bein, der da irgendwie dann auch mit raufflugt, ist so,
ja.
Da würden die meisten Leute erstmal sagen, Moment, was?
Ja, also es ist schon auf jeden Fall, er hat das als Kunst angesehen und auch gebaut.
Und ich glaube, das ist so der Part, über den die Leute dann besonders gerne schreiben, weil da kann man dann kulturell hochstechend schreiben. Aber so dieses, es gibt Sexualität, die du auslebst und es gibt ein geistiges Begreifen von Sexualität. So, was ist erotisch, warum ist es erotisch, wie präsentiere ich etwas erotisch? Und ich glaube, ja, in einigen dieser Fotos ging es definitiv mehr um diese geistige Aufarbeitung. Mein Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, ob, also er sagt immer, dass das alles eine sehr persönliche Sache für ihn war und dass es ihm auch immer darum ging, eine Sprache für Verlangen und für dieses sexuelle Sehnen zu entwickeln. Also, ja, selbst wenn die Sprache irgendwie was Interessantes ist, über das ich halbwegs objektiv schreiben kann, dadurch, dass er selber auch drauf besteht, dass das alles so persönlich ist, ist es wieder so weird. Weil so, warum kann sich das nicht einfach auf Erwachsene richten? Warum musst du so ein totaler komischer Typ sein? So, ah!
Ja, ach Gott.
Ah, ja.
Ja.
Ja, ja, es ist wirklich, ich bin ganz hin und her gerissen, weil das ist echt, uff.
Sollen wir mal auf die nächste Folie gehen?
Wichtig ist, ich hatte am Anfang gesagt, er ist auch Autor. Da kommt jetzt diese Nummer hier ins Spiel. Die Fotos, die er von dieser Puppe gemacht hat, die waren eigentlich für die Allgemeinheit so nicht zu sehen. Er hatte die einfach im Privaten gemacht und hat da so vor sich hingetüdelt und hat dann 34 einen Essay geschrieben, die Erinnerungen der Puppe, und hat den in so ein kleines Büchlein verwandelt.
Okay.
Innerhalb des Büchleins hat er dann auch seine Fotos mit reingeklebt und das Ganze hat er dann die Puppe genannt. Das war so ein kleines Büchlein, kann man sich vorstellen. Und darin hatte er schon so Texte drin, die halt, die bei mir persönlich immer sofort alle Alarmglocken ringeln lassen, weil das sind dann seine obsessiven Tendenzen bezüglich seiner Puppe sind da drin. So von wegen, ja, das ist so großartig, dass diese Puppe ein etwas ist, das hat er als reales Objekt geschaffen, damit sie besessen werden kann. Also, vor allen Dingen wieder in dem Hintergrund, so du hast Ursula gesehen und hast ja erstmal eine Puppe gebaut, die selber pubertär wirkt, damit du die Puppe besitzen kannst. Da irgendwas ist da nicht anständig verarbeitet, aber gut.
Ja.
Jedenfalls, diese ganze Nummer, was er da so zusammengepanscht hatte, ne, als Büchlein, das, und da gibt es jetzt zwei Varianten der Story, dass in Variante 1 hat er das selbst zu den Surrealisten geschickt. So von wegen, hey, ihr interessiert euch doch für Freud und unterdrückte Triebe, guck mal, was ich mache. Nach einer anderen Quelle, interessanterweise, war es niemand Geringeres als Cousine Ursula selbst, die zum Studium nach Paris gegangen ist und dieses Buch mitgenommen hat, um es vor Ort den Surrealisten zu zeigen.
Die Quelle habe ich auch schon gelesen.
Also ich weiß auch nicht, und da ist wieder so der Punkt, so dieses, inwieweit war Ursula hier informiert, was da abläuft? Ist das so eine Alma-Nummer, dass Alma sehr bewusst war, dass Kokoschka eine Sexpuppe von ihr hat und Alma gesagt hat, ja, aber was soll ich machen? Oder war das Ursula so, ja, mein Cousin, so ist er. So, was waren da die Vibes? Und irgendwie, es gibt immer mal Andeutungen von wegen, dass die Ursula den Belmar auch in seiner Kunst unterstützt hat und das gut fand. Aber irgendwie immer nur so, wenn sie überhaupt mal auftaucht. Normalerweise wird sie in der Literatur beschrieben als so die kleine Nymphe, die durch sein Leben geflattert ist und ihn sexuell begeistert hat. So, was zur Hölle ist das für eine Art, über eine Teenagerin zu schreiben? Aber okay.
Ja,
also,
traumhaft.
Ja. Jedenfalls, wie gesagt, Surrealisten sehr begeistert,
ja.
Haben dann das gemacht, was wir auf dieser Folie sehen, nämlich, ey, du bist echt ein cooler Dude, schick uns mal mehr Fotos, noch ein paar zusätzliche, wir bringen dich in unsere Zeitschrift.
Ja.
Und diese Zeitschrift, das sollte man auch sagen, das war nicht irgendwie so ein kleines Dingchen oder sowas, wie man an der rechten Seite sieht, ungefähr im selben Zeitrahmen hat Picasso das Cover illustriert und Picasso war sehr beliebt.
Ja.
Also, das war eine richtig große Zeitschrift, das wurde von vielen Leuten gekauft. Es war die surrealistische Zeitung schlechthin. Und diese Fotos machen Belmar also berühmt. Nicht in Deutschland, aber in Frankreich.
Immerhin. Bevor wir jetzt weitergehen.
Ja.
Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20 etwa.
Ja, wir können den Rest, wir können einen Schnitt machen, bevor wir zur nächsten Puppe weitergehen.
Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, weil ich habe gerade mal geguckt und das nächste ist ja dann seine zweite Puppe.
Genau.
Vielleicht ist das doch ein ganz schöner so.
Ja.
So, um die Leute am Ball zu halten. Also, wenn ihr wissen wollt, wie Belmars zweite Puppe ausgesehen hat und was er sonst noch so in seinem heiteren Leben getrieben hat.
Oh ja, da kommen noch ein paar schöne Sachen.
Ja, genau. Dann müsst ihr nächste Woche wieder zuhören. denn, ja, ich denke, wir sind von der Länge ganz gut durch und ich habe jetzt auch Durst, brauche was zu trinken.
Jawohl, ja.
Machen wir dann doch hier einen Cut. Ja, also bis jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Ich habe ein paar Bilder der anderen Puppen gesehen und ich habe ein bisschen Angst. aber dafür sind wir ja hier. Wir sind ja hier zusammen zum Fürchten lehren. Ja, deshalb würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann genau hier weiter, wo wir aufgehört haben.
Jawohl.
Schreibt doch mal hier in diese YouTube-Kommentare oder auch hier bei Spotify direkt in die Kommentare, was ihr davon haltet,
ja,
von dieser Puppe?
Mich würde arg interessieren, Menschen, die sich die Fotos von Belmars erster Puppe anschauen, so, was ist das instinktive Gefühl, was ihr bekommt, wenn ihr diese Puppe seht? Weil
genau.
Das Foto macht wirklich sofort was mit einem, finde ich persönlich. So, man guckt da drauf und denkt sich, ach du Scheiße, was ist das denn?
Ja, genau. Und genau, antwortet das doch mal und ja, ansonsten schreibt uns auch sehr gerne einfach eine E-Mail an fürchtenlehren@gmail.com. Oder auf Instagram @fürchtenlehren, da könnt ihr uns auch einfach eine Direct Message schicken. Wir sind immer da und antworten auch schnellstmöglich. Genau, auch grundsätzlich Feedback, ne? Nicht nur zu dieser Folge, sondern wann immer euch einfällt. Ich hatte gestern eine Nachricht, dass unser Intro und Outro wohl ein bisschen zu laut ist, deshalb werde ich das heute runterdrehen. Und ansonsten, ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Nee, also, wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen und da werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, dass wenn man über Belmar nachliest, ich kann da nicht genug drauf rumreiten, es gibt, vielleicht passend auch zu ihm als merkwürdige Person, es gibt sehr merkwürdige Ansätze, über Belmar zu sprechen. Es gibt vor allen Dingen diese ganzen kleineren Sachen, wie der Typ, der gesagt hat, er will mit seiner Mutter schlafen, wo nie belegt ist, wie er drauf kommt, dass das der Fall gewesen sein soll. Also es ist irgendwie alles so in sehr merkwürdigen, schwammigen Kreisen unterwegs. Publikationen, die komplett die problematische Seite dieser sexuell aufgeladenen Werke unterschlagen. Publikationen, die irgendwie drauf rumreiten, weil sie hoffen, dass Sex sells.
Ja.
Und für Menschen, die sich für Belmar interessieren und da selber nachlesen wollen, also Obacht bei der Literaturwahl. Also, ja.
Aber so ein bisschen zumindest erste Schritte findet ihr ja auch direkt in unseren Quellen. Ne? Maike hat da immer schön zusammengefasst,
alles
was hier alles
verlinkt.
Genau. Da könnt ihr da mal reingucken und euch ein bisschen weiter informieren. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hoffen, wir und ganz besonders unser guter Freund Belmar konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.